Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Lasse mich bedroht, ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte dem Angreifer stand. Gott bewahre meine Seele, mein Herz und Verstand. Ganz egal, wenn ich bedroht, ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf.
Die Waffenrüstung Gottes schützt dich, macht dich stark. Und sie schützt dich und sie macht dich stark für den Kampf. Welchen Kampf? Manchmal ist das Leben mehr ein Krampf als ein Kampf, oder? So, welchen Kampf? Ja, es gibt einen Kampf um dein Leben. Und darum ist es so wichtig zu wissen für uns als Christen, wie wir diesen Kampf, der in unserem Leben manchmal tobt und diese Stürme, die da unerwartet oder schon länger toben oder plötzlich aufploppen in deinem Leben, wie wir denen begegnen können. Und der Apostel Paulus hat sich das auch gedacht in der Bibel und darum hat er ein paar wichtige geistliche Prinzipien, die wir lernen können, in ein Bild gepackt, ein Bild von einer Rüstung, die steht hier aufgebaut, wie ihr seht, richtig krass. Und wir haben schon viel gehört in den letzten Sonntagen über diese Waffenrüstung Gottes und für was die da ist. Und ich möchte noch einmal heute zum Abschluss dieser Predigtserie noch einmal mit euch diesen genialen Bibeltext aus Epheser 6, 10 bis 18 lesen. Seid ihr mit dabei? Ich bin total begeistert von diesem Bibeltext, weil da steckt so viel Geniales drin. Und wie gesagt, ich glaube, man kann über diesen Bibeltext Jahre predigen, denn da ist immer was Neues noch drin zu entdecken. Also, lehn dich zurück in deinem Sessel und wenn du zu Hause mit auf dem Sofa sitzt, weil du die Predigt online hörst, lehn dich da zurück oder auf dem Fahrrad, wenn du sie dir gerade irgendwie per MP3-Player reinplayst, auch gut. Super, Epheser 6, 10 bis 18, da steht, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ein Wahnsinnstext. Und bevor ich zu dem heutigen und letzten Utensil der Waffenrüstung komme, möchte ich diesen letzten Vers mit euch nochmal angucken. Da steht, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ja, sag mal, wann ist denn Allerheiligen? Soll ich dann nur beten, wenn Allerheiligen, wenn dieser Feiertag reinflattert? Nein, für wen sollen wir denn da beten? Und ich weiß nicht, was du mit diesem Wort Heilige oder Heiligen da irgendwie verbindest, was für eine Vorstellung, für wen soll ich denn da beten? Und ich denke, manche, die so vielleicht ein bisschen katholischen Background haben, die werden darunter vielleicht so ein Verständnis haben, wow, die Heiligen, das sind verstorbene Menschen, die Wunder vielleicht mal gewirkt haben und von dem Papst heilig oder von der Kirche heilig gesprochen wurden. Da gibt es den heiligen Petrus oder aus der Geschichte vielleicht die heilige Hildegard oder sonst irgendein Heiliger, zu dem man betet oder zu dem man seine Bitte richtet, den man anruft, damit er irgendwie hilft, weil er ja der Schutzpatron ist oder sowas. Nein, die Bibel meint an dieser Stelle nicht so eine Art von Heiligen. Und ich weiß nicht, aus welchem Background du kommst. Und manchmal sind wir auch aus dem freikirchlichen oder evangelischen Background und haben auch so eine komische Vorstellung von Heiligen. Dass es irgendwelche Menschen sind, Männer oder Frauen, die irgendwie wie kann man sagen, besonders sündlose Menschen sind, die ethisch korrekt handeln oder die irgendwie vielleicht sogar im Fernsehen auftreten und so richtig, boah, wo du sagst, das ist ja Hammer, was der da zu erzählen hat oder was die Frau da von Gott erzählt, das trifft ja mich richtig krass in meinem Leben. Das sind so besonders geistliche Menschen, die irgendwie höher stehen als so der Otto-Normal-Christ, so gefühlt, ne? So, wir haben manchmal so ein Bild von Heiligen. Aber wisst ihr, was die Bibel meint, wenn sie sagt, alle Heiligen? Da meint sie alle, die zu Jesus gehören. Da meint sie dich, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du eine Heilige, dann bist du ein Heiliger. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und wenn du ihn mit Namen kennst, dann sag doch Heiliger Franz oder Heilige Damaris oder so und sprecht euch mal so an. Hast du gewusst, dass wenn du zu Jesus gehörst, du so einen Titel vor deinem Namen hast eigentlich? Und natürlich würde sich das komisch anhören, wenn wir uns so alle so anlabern würden, ja, so ganz unnatürlich. Hey, wir sind hier ganz natürlich, aber es ist Fakt. Es ist ein Fakt, dass du eine Heilige, ein Heiliger bist, wenn du zu Jesus gehörst. Und vielleicht sagst du, aber mein Leben sieht noch gar nicht so heilig aus. Dann sage ich dir, heilig sein hat nichts mit deinem Tun zu tun. Nicht dein Tun macht dich heilig, dass du dich heilig verhältst, sondern dein Sein macht dich heilig, weil Gott dich heilig gemacht hat. Ja? Und was heißt heilig? Heißt nicht sündlos, irgendwie weltfremd durchs Leben zu schlappen, sondern heilig heißt nichts anderes als für Gott bereitgestellt. Zu ihm gehören, weil er heilig ist, sind auch wir heilig. Und das Resultat mit dem Leben mit Jesus verändert natürlich unser Leben, dass wir auch ethisch anders leben als vielleicht das Umfeld von uns. Aber das ist ein Weg, den Gott mit uns hat, auf diesem Weg, ihm ähnlicher zu werden. Und trotzdem bist du heilig. Und wenn Paulus uns hier sagt, hey, betet für alle Heiligen, dann meint er, hey, komm, lass uns doch für alle uns, für untereinander ständig beten, dass wir diese Waffenrüstung anbehalten. Es ist ja in dem Kontext mit der Waffenrüstung geschrieben. Dass wir den Helm nicht verlieren, den Helm des Heils nicht verlieren, den Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht verlieren, den Gürtel der Wahrheit nicht verlieren, den Schild des Glaubens nicht verlieren und das Schwert des Geistes nicht verlieren. Dass wir uns einander immer wieder erinnern, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an und wir stehen einander zur Seite, auch wenn Angriffe kommen. Heilige sind nicht sündlos. Aber Heilige wissen, wohin mit ihrer Sünde. Wenn du merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung in meinem Leben, dann hast du einen Ort, wo du hingehen kannst. Dann kannst du gehen und sagen, Jesus, ich weiß, schon vor 2000 Jahren bist du für meine Schuld dort gestorben. Und ich erinnere mich dran, dass du damals meine Schuld, die ich verbockt habe, getragen hast, dafür bezahlt hast, mich reingewaschen hast. Und das gilt für immer, selbst wenn ich in der Zukunft nochmal fallen würde. Und es gibt manchmal so ein Problem bei uns, unter uns Christen. Das gibt es in allen Denominationen und Konfessionen. Bei den Katholiken in der katholischen Kirche, da nennt sich das der Klerikalismus. Da gibt es die Priester, die irgendwie höher stehen als anders. Eben Leute, wo man denkt, die sind irgendwie besonders geweiht. Das gibt es bei uns auch in unseren Kreisen. Da gibt es Menschen, die haben irgendwie eine besondere geistliche Kraft, besondere Einsichten, ein besonders kräftiges Gebet vielleicht, was sie sprechen können. Sie sind vielleicht auch ein besonderes Vorbild für dich, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter in Christus. Solche Menschen, die leiten. Und ich sage euch, es gibt Dinge, die manche Menschen von Gott bekommen, was sie auszeichnet, was sie vielleicht auch anders wirken lässt als andere, aber sie sind deswegen nicht höher oder besser als du. Und auch sie werden Fehler machen. Und wenn wir uns zu einseitig, und ich glaube, auf Leiter zu sehen, ist sehr wichtig, weil Gott hat Leitung gesetzt. Aber wenn wir vergessen, dass diese Leiter einfach auch nur Menschen sind mit Fehlern, dann wissen wir, hey, auch für die müssen wir beten. Auch für die müssen wir beten. Es gibt große Menschen, wo ich auch in der Vergangenheit immer wieder Vorbilder hatte und sah besonders gesalbte Pastoren, die riesige Gemeinden aufgebaut haben. So wie Pastor Yonggi Cho, vielleicht kennt ihr den aus Südkorea, der die weltgrößte Kirche hat mit Hunderttausenden, ich weiß nicht wie viel, 600.000 oder so Mitgliedern. Und die füllen die jeden Sonntag, müssen wir vorstellen. Da fängt der Gottesdienst der erste schon um 4 Uhr nachts an und der andere und der letzte endet dann abends oder in der Nacht, weil sie so viele Gottesdienste halten müssen, damit alle Platz haben. Wahnsinn. Und dieser Typ, das ist ein Vorbild, einer, der auch, ich glaube, für geistliche Durchbrüche bekannt ist, der gebetet hat und der trotzdem auch Dinge verbockt hat in seinem Leben. Als Pastor, was? Ja. Als Pastor. Er hat Steuern hinterzogen und sitzt wegen Finanzbetrug und Steuerhinterziehung gerade im Gefängnis. Hast du vielleicht nicht gewusst. Denk, wie kann denn der nur? Der war doch mein Vorbild. Das ist doch so ein Heiliger. Wie kann der nur? Die Kritiker natürlich. Die haben es jetzt natürlich präsentiert, klar, guck mal, es ist doch nicht richtig, es ist doch nicht so alles vom Herrn, das ist doch vielleicht von unten und wir haben es doch schon immer gesagt, schau mal, wie der gefallen ist. Und eine ganze Bewegung ist kritisiert. Ich finde es so schade. Wer bist du, der du sowas kritisierst und hast vielleicht in deinem eigenen Leben krasse Baustellen, von denen niemand weiß? Wenn du im Rampenlicht stehst, hey, dann sind alle Scheinwerfer auf dich drauf als Leiter. Und wenn dann jemand mal eine Kleinigkeit falsch macht, sieht man das halt schnell. Und wenn Gott so viel Gnade hat mit dir und mit deinem Leben, ja, eine Wahnsinnsgeschichte schreibt, die auch manchmal turbulent ist, vielleicht ist sie gerade super, du bist auf so einem Höhenflug und denkst, wow, warum verstehen die anderen das nicht, diesen geistlichen Stand, den sie so haben, ja? Warum, hey, wie können denn die nur? Aber irgendwann kommst du vielleicht auch wieder an den Punkt, wo gerade du herausgefordert bist, in deiner Situation, wo dir komische Gedanken kommen, wo du versucht wirst. Und jeder von uns hat an anderen Bereichen im Leben eine Baustelle. Und wenn da wir ungeschützt sind, in einem Moment, wo wir vielleicht nicht aufpassen, kann der Feind kommen und uns angreifen. Wenn wir die Waffenrüstung Gottes leider nicht anhaben, dann kann er kommen und uns angreifen. Auch Leiter. Todd Bentley, ihr habt vielleicht die Lakeland-Erweckung so 2006, 2007, 2008, in der Zeit war das eine Wahnsinnssache, viele Zeichen und Wunder geschehen und dann Mist gebaut, fremdgegangen, Scheidung und diese ganze Bewegung wurde kritisiert. Ja, wir haben es doch immer schon gewusst. Vor kurzem, vor ein paar Wochen, ein junger Pastor aus Florida, ein Pastor von einer richtig tollen, großen Gemeinde, hat Selbstmord begangen. Man kann sagen, wie kann der nur? War der denn richtig gläubig? Oder wer in den Medien aufgepasst hat, so in den christlichen, Bill Hybels, hey, eine Galionsfigur für eine ganze Bewegung, Willow Creek, eine ganze Bewegung, die so viele Christen auf der ganzen Welt positiv berührt und beeinflusst hat, so viele Gemeinden ins Leben gerufen hat, jetzt so unter Beschuss, man streitet sich drüber, ob zu Recht oder zu Unrecht in dieser ganzen Debatte mit MeToo, was da in Amerika auch gerade los ist, und er fällt und man denkt, boah, wie kann der nur? Und ich glaube, diese komische Frage, wie kann der nur, wieso kann das denn? Dieses Wieso, Wieso, Wieso ist eine Frage, die nicht gut ist. Weil sie kommt daraus, weil sie ein Bild von Leitern hat, was irgendwie falsch ist, was einen Leiter auf eine Position setzt, wo sie nicht hingehört. Andererseits sind Leiter für uns da als Vorbilder, aber sie sind genauso Mensch wie du und ich mit Fehlern. Und unsere Aufgabe als ganze Christen, ob für Leiter oder nicht für Leiter, ob für Mitarbeiter oder nicht für Mitarbeiter, wir müssen füreinander da sein, aufeinander Acht haben und beten und nicht erschrecken, wenn dann einer mal fällt, sondern dann schützend zur Seite stehen. Wir als Christen sind leider die einzigste Armee auf der ganzen Welt, die auf ihre Verwundeten und Verletzten schießt. Und das muss aufhören. Liebe Freunde, das muss aufhören. Lass uns füreinander einstehen, selbst wenn einer in eine miserable Lage gerät, die er vielleicht selbst verschuldet hat. Aber wenn Gott so viel Gnade für dich hat und für deine Schuld, wie viel Gnade sollten wir für die und die Person haben, die neben dir sitzt, die hier vorne Lobpreis macht, die hier vorne predigt, die da hinten Technik macht oder irgendwo anders auf der Bühne steht, auf dieser Welt, weil Gott ihn dort gebraucht momentan. Lass uns füreinander beten. Lass uns auch für die Leiter beten. Gott gebraucht Menschen im Dienst, aber dadurch werden diese Menschen nicht automatisch göttlich, sondern sie haben auch Herausforderungen wie du und ich. Wir alle brauchen die Waffenrüstung Gottes. Und wenn du merkst, du hast etwas gegen einen Leiter, du hast Fragen, da gibt es Missverständnisse, Ideen vielleicht, die du hast, sprich die Leiter an. Viele warten auf Resonanz. Man kann mit unseren Leitern hier allen sprechen. Du kannst mit mir sprechen, wenn du Fragen hast, sprech mich an. Es ist total wichtig. Lass in deinem Herzen keinen Groll gegen niemanden in der Kirche, aber auch gegen niemanden, der irgendwo hier im Dienst ist, aufkommen. Das sind Attacken des Feindes. Und wenn er es uns schafft, in das Herz unserer Kirche zu dringen, hey, dann hat er es uns geschafft, dann kann er etwas aushebeln, kaputt machen und das Werk, das Gott begonnen hat und gerade tut, vernichten. Und wir wollen es nicht zulassen, oder? Komm, lass es uns nicht zulassen, dass der Feind hier in unserer Mitte so eine Macht bekommt, sondern wir wollen die ganze Waffenrüstung anziehen und füreinander beten. Und ihr dürft auch gerne für Doro und für mich beten, denn auch wir stehen immer wieder mal auch in einer geistlichen Auseinandersetzung. Paulus sagt es auch hier, betet für alle Heiligen. Und dann kommt eigentlich noch ein Vers, der gehört noch mit dazu. Ganz am Schluss. Und den lese ich jetzt vor. Das ist ein Vers weiter, das ist der Vers 19. Und da sagt Paulus, betet auch für mich, dass mir, wenn ich den Mund auftue, das rechte Wort gegeben werde, um in aller Freiheit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun. Paulus sagt letztendlich, betet für mich, damit ich diese Waffenrüstung anhab, damit ich freimütig das Evangelium weitersagen kann. Und jetzt bekommt der ganze Kampf auch einen Sinn und einen Zweck. Es geht nicht nur darum, um uns zu schützen, unser Herz zu schützen, unsere Gedanken zu schützen, standhaft zu sein in dem Gegenwind des Alltags und der Herausforderungen, sondern dass wir auch unseren Auftrag umsetzen. Ja? Und darum, wer weiß, welches Thema heute dran ist, welches letzte Utensil fehlt denn von der Waffenrüstung? Die Schuhe, ja, genau. Deswegen greifen wir jetzt auch die Schuhe raus. Und das Interessante ist, was Paulus die Schuhe oder die Sandalen vergleicht. Er vergleicht sie anders als jetzt der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Helm des Heils, der Gürtel der Wahrheit und das Schwert des Geistes. Ist das richtig krass, mit was Paulus diese Sandalen vergleicht? Er sagt, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wow, krass, die Schuhe haben also, hey, gleich vier Dinge drin. Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist ja richtig krass. Und Sandalen, und die römischen Sandalen, das waren nicht einfach nur irgendwelche Latschen, die irgendwie aus irgendwas Einfachem gemacht sind, sondern wie ihr hier auf dem Bild seht, das waren richtig stabile Ledersandalen. Die hatten Spikes unten dran. Und diese Spikes, die waren total wichtig. Wisst ihr, so ein Schuh war für einen römischen Soldaten fast wichtiger als alles andere, denn die römischen Soldaten, die hatten unheimlich viel zu latschen. Ja, die haben Kilometer und Kilometer im Gleichschritt abmarschiert. Das waren Armeen, die ständig unterwegs waren, die versetzt worden sind von einem Ort zum anderen. Und so ein Schuh war in der Antike teuer, der musste stabil sein, der musste etwas aushalten. Und ihr kennt vielleicht diesen Satz, alle Wege führen nach Rom. Ja, genau, ich hätte schon fast gesagt, alle Wege führen nach Miltenberg, das wäre irgendwie cooler. So, ja, unsere Wege führen sonntags immer nach Miltenberg, weil da unsere coole Kirche ist. Aber so sahen da, wie jetzt auf diesem Bild hier vorne, sahen die Straßen aus. Das ist ein Bild aus Rom, das ist die Via Appia Antica. Und die Römer und die römischen Soldaten, das Erste, was sie gemacht haben, wenn sie irgendwo hinkamen, haben Straßen gebaut, damit ihre Armeen dort langlaufen konnten. Sie haben Land eingenommen, umso mehr sie sich ausgebreitet haben und damit ja sie richtig schnell von einem zum anderen Ort kamen und dann auch die ganzen Wegstrecken und die Belieferungen, die Soldaten versorgen konnten, haben die solche krassen Straßen gebaut. Und die sind sehr solide. So ein Stein, so eine Straßenplatte, die ist richtig groß. Wer das mal dort gesehen hat in Rom, ich mache manchmal Romführungen, ich liebe diese Strecke der Via Appia Antica. Das ist echt interessant zu sehen und zu wissen, da ist auch mal der Petrus und der Paulus langgelatscht, ja, auf diesen Straßen, die Römer gebaut haben. Und darum braucht es stabile Schuhe, einen sicheren Stand, denn so im Kampf, und wenn es dann wirklich auch zu Kampfauseinandersetzungen kam, musste der Römer richtig stabilen Stand haben. So ein Schuh war wichtig, denn wenn der Feind dann auf die Schilder eingedroschen hat, er musste stehen bleiben können. Im Sport gibt es auch, beim Fußball zum Beispiel, da gibt es so Spikes, damit man eine bessere Bodenhaftung hat. Und beim American Football, da ist es noch krasser, da stehen die sich so richtig gegenüber, kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gesehen. Und die brauchen richtig gute Bodenhaftung, denn die müssen was aushalten. Die drücken sich dann Yard für Yard, drücken die sich dann nach vorne, um Land einzunehmen, um den Ball ein Stück weiterzubringen. Und dafür sind solche Schuhe richtig wichtig, mit Spikes, die richtig toll sind. Und so ist es auch für die Römer gewesen, ein wahnsinnig wichtiges Instrument, was dazugehört hat. Die Kraft war in den Schuhen und die Bibel spricht davon, dass wir auch auf den Feind treten dürfen. Habt ihr das gewusst? Dieses Bild von mit unseren Füßen dürfen wir auf den Feind treten. Von Jesus selbst heißt es, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das hat er auch gemacht, als er am Kreuz hing und gesiegt hat und auferstanden ist. Dadurch wurde der Sünde, der Schlange, die Macht genommen. In Lukas 10, Vers 19 steht, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Aber das ist doch mal ein Versprechen, oder? Das siehst du, was für eine Autorität Jesus dir als Christ gibt. Wenn du diese Waffenrüstung Gottes anhast, die Schuhe anhast, dann hast du die Autorität, auch auf geistliche Widersacher zu treten. Es gibt manche Teenies, die schreiben sich so unter ihre Schuhe Satan, ne? Damit sie sagen, hey, ich mache mir das bewusst, dass immer wenn ich da drauf so trete, dann ist der Satan immer unter meinen Füßen. Das finde ich eine coole Idee. Ich habe ja Chucks an, ne? Und was ich immer drunter schreibe unter meinen Chucks, ist Norris. Okay, der Witz hat gleich ein bisschen länger gebraucht. Chuck Norris, wir brauchen keine Angst zu haben vor den Angriffen des Feindes, wenn wir in der Waffenrüstung Gottes stehen, wenn wir da richtig bekleidet sind und da richtig blinken und leuchten und es ist seine Rüstung, nicht unsere Rüstung. Und wenn wir da drin stehen, hat der Feind Angst vor dir. Kannst du dir die ganze Hölle und die ganzen Armeen der Hölle vorstellen? Mit all ihren Lügen, mit all ihrer Gewalt, mit dem ganzen Hass und mit all ja, der Kraft und auch dämonischen Präsenz, die vor dir Angst hat und buchstäblich in die Hosen macht und abhaut. Weil genau das ist es, wenn der Feind dich sieht in der Rüstung Gottes, denkt er nicht, dass du da stehst, sondern was denkt er denn, wer da steht? Gott. Und der Feind hat überhaupt keine Chance gegen Gott und darum flieht er automatisch vor dir. Und deswegen, wenn du bedroht wirst, wenn der Feind dich attackiert, und es gibt auch so unterschiedliche Arten und Weisen, dass er dir komische Gedanken schenkt, dass er Anklage aufbringt durch andere Menschen und all diese Dinge. Und wir dürfen im Glauben sagen, das nehme ich nicht an, sondern im Namen Jesus trete ich da drauf. Und ich sage, das ist besiegt in deinem Namen. Und es darf keine Macht haben über meinem Leben. Ich finde es total stark. Da gibt es ein ganz cooles Video aus den 90ern von einem meiner Lieblingsinterpreten, Carmen. Und der hat richtig tolle Musikvideos gemacht. Ich fand es total stark. Ich zeige euch gleich einen Ausschnitt davon. Es handelt von einer Story, die Carmen singt. In diesem Lied geht es darum, dass wie er als Kind einen Horrorfilm gesehen hat und dann abends im Bett liegt und er Angst bekommt, weil da plötzlich eine dämonische Präsenz da ist. Wie er dann reagiert hat. Das ist leider auf Englisch, aber es gibt Untertitel. So, lest mit. Film ab. When I was just a little kid, I saw a scary movie about a crazy lunatic, you see. He tried to kill these people on vacation with an axe, then I'd imagine that this dude was after me. Well, laying in my bed that night, afraid and wide awake, I promise you I saw a shadow move. But when I felt an evil spirit, that was it. I knew right then exactly what to do. I took authority in Christ. All fear flew away. I stood bold as a lion and ran it off when it heard me say, don't want no monsters in my house to act. Don't want no monsters. Genau das darfst du machen. Und das meint, auf Schlangen und Skorpione zu treten, indem du die Autorität nimmst, voller Glauben und sagst, nein, das muss jetzt gehen. Ja, wenn du von einem Albtraum aufwachst und du merkst, irgendwie ist es eigenartig, dann darfst du sagen, nein, im Namen Jesus, das muss jetzt gehen. Und wenn es hilft, darfst du so die Tür aufmachen und sagen, raus jetzt. Ja? Darfst du praktisch machen. Ich mache das auch so. Angst vor Geister oder Monster unterm Bett brauchst du nicht haben. Denn im Namen Jesus darfst du das unter deine Füße treten. So, die Sandalen, das ist so ein bisschen altmodisch, oder? Sandalen müssten heute ein bisschen anders aussehen, so modernes. Und der Linus, der kommt mal mit nach vorne und zeigt mal, wie so moderne Schuhe aussehen heute. Wow, komm mal mit mir mit. Ich glaube, die Schuhe heute, ehrlich gesagt, solche Leuchtschuhe habe ich mir schon immer gewünscht, hey. Ich finde es richtig klasse. Ich weiß nicht, ob du es albern findest, aber ich finde es richtig stark. Und habe ich gesagt, hey, das brauche ich heute auch. Also wenn es schon um die Schuhe geht, dann muss es auch irgendwie leuchten. Hey, echt gut, danke Linus, lass dich hinsetzen. Hey, so sehen Schuhe heute aus, modern. Diese Schuhe, um die es bei uns geht, die sollen auffallen. Ja? Die sollen auffallen. Warum? Weil sie die Schuhe der Verkündigung sind. Und wer genau aufgepasst hat, das erste Wort, was Paulus da verwendet, sagt nicht gleich Verkündigung oder Evangelium verzählen, sondern er sagt, es sind die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung. Was meint Paulus damit? Bereitschaft. Ich glaube, er möchte, dass du als Christ allzeit bereit bist, um von Jesus weiterzusagen. Allzeit bereit bist, um sicher zu stehen, um im Glauben zu kämpfen. Allzeit bereit. Komm, wir lassen sie ein bisschen blinken, meine Schuhe. Das ist genau, allzeit bereit. Das bedeutet, bereit sein heißt trainiert sein. So ein römischer Soldat, der war trainiert und aufgrund seines Trainings war er bereit. Und wir Christen, wir müssen auch trainieren. Wir müssen trainieren, die Stimme Gottes zu hören. Wir müssen trainieren, und was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir müssen trainieren da drinnen. Denn erst wenn wir da drin auch stark werden und trainiert sind, können wir dann auch wirklich Bestand halten, wenn dann wirklich die Herausforderung in unserem Leben kommt. Bereit sein heißt auch wachsam sein. Ja, wachsam sein, aufpassen. Was geht da ab? Und bereit sein. Bereit sein heißt aber auch handlungsbereit sein, dann auch wirklich zu handeln. Auf den Feind zu treten oder das Evangelium weiterzusagen. Handlungsbereit. In Kolosser 4, 5 bis 6, eine klasse Bibelstelle, da steht, wandelt, deutsches Wort ist latscht, ja, mit unseren Schuhen. Also wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus, denn euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Du sollst wissen, wie du von Jesus weitersagen kannst. Wie macht man das, dass man das weiß? Indem man es trainiert. Ja, ganz einfach. Du sollst wissen, wie du jeden Einzelnen antworten sollst. Und dein Wort soll mit Gnade und mit Salz gewürzt sein. Dazu gleich was. Wir sollen ja nicht einfach nur bereit sein, sondern wir sollen bereit sein zur Verkündigung. Was? Verkündigung? Bereit zur Verkündigung? Das bedeutet doch predigen. Was? Jeder Christ soll bereit sein zu predigen? Ja, das steht da. Die Schuhe sind dafür da, dass du bereit bist zum Verkündigen. Verkündigen geht nicht immer nur so vorne auf der Bühne, so wie ich das gerade mache, sondern verkündigen bedeutet, es weiter sagen, was Jesus getan hat. Und du sollst, ja, du kannst es. Auf unterschiedliche Arten können wir das alle von Jesus weitersagen. Und ich möchte dir Mut machen, nicht zurückzuhalten. Natürlich kannst du nicht in jedem Moment, ey, wenn gerade irgendwas in deiner Firma los ist und du fängst dann komisch was von Gott zu erzählen an, hey, das passt da natürlich nicht. Hey, aber es gibt vielleicht eine Minute mit deinem Kollegen, wenn du merkst, jetzt ist es ganz toll, da kannst du was erzählen. Sei bereit für diese Augenblicke, sei bereit. Und verkündigen heißt nicht die Leviten lesen. Oh, wow, oh, oh, Gott will es aber anders in deinem Leben, ja? Oder im Wort Gottes steht so und so und so und das musst du jetzt halten. Ich glaube nicht, es geht nicht ums Levitenlesen. Die Bereitschaft zur Verkündigung ist, etwas weiter zu sagen, was Jesus getan hat, was es bedeutet, Jesus zu kennen, wie man frei wird, was für geniale Dinge und Geschenke er für jeden bereit hat, der ihn kennt, dass er Freiheit bringt, dass er rettet, wie man ein Kind Gottes wird und wie man die Privilegien des Himmels bekommt. Und das sind die wichtigen Punkte. Und da dürfen wir, jeder von uns, bewusst aufmerksam drauf machen. So wie diese Leuchtblinkeschuhe richtig auffällig sind, oder? Sind ja auffällig. Guckt ja, wenn ich so durch die Fußgängerzone laufen würde mit diesen Blinkeschuhen, da wird ja jeder gucken. Und genau das bedeutet es, Verkündigung heißt aufmerksam machen auf Jesus. Werbung zu machen für Jesus, für das, was er getan hat. Du das mit einem T-Shirt machst, ja, besser du machst das als Person, ja. Du bist das beste Aushängeschild, das Gott hat. Und diese Nachricht, dieses Weitersagen, das darf Freude machen. So wie diese Leuchtschuhe vielleicht auch, die ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn du die anguckst oder du schmunzeln musst, du kichern musst wegen solchen Schuhen. Hey, genauso ist die Botschaft, die wir erzählen, eine Botschaft der Freude. Eine, die richtig Freude macht. Die Hammerfreude macht. So viel Freude, dass man ausflippen kann. Und so richtig ausflippen kann. Man sagt, das ist ja etwas, das hätte ich nie gedacht. Und das führt uns gleich zum nächsten Punkt in dem Satz. Die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Evangelium heißt nichts anderes als die traurige Nachricht. Die Horrornachricht. Weil du jetzt schon wieder was tun musst und Gott dich so abgrundtief hasst und du so voller Sünde bist. Nein, die gute Nachricht ist eine gute Nachricht, weil sie eine gute Nachricht ist. Und die ist so genial, es ist die beste gute Nachricht auf der ganzen Welt. Also ich weiß nicht, was du für eine gute Nachricht schon mal in deinem Leben gekriegt hast. Also bei mir war das mal so, als ich den Brief bekam und da drin stand, ich brauche nicht zur Bundeswehr. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin tatsächlich voller Jubel aufgesprungen auf mein Sofa und bin auf dem Sofa rumgehüpft und habe gesagt, wow, ich muss nicht so gut, das war eine gute Nachricht für mich. Gute Nachrichten sind genial in deinem Leben. Jeder von uns hat mal irgendwo eine gute Nachricht, wo du dich richtig drüber gefreut hast. Nicht nur Hiobs Botschaften, sondern mal eine gute Nachricht. Und die Nachricht von Jesus toppt alle guten Nachrichten der Geschichte der Menschheit. Die ist so genial. Und dann dürfen wir auch ausflippen. Dann dürfen wir uns auch freuen und sagen, das ist ja wirklich der Hammer. Denn dieses Evangelium ist der Hammer. Und zwar nicht nur der Inhalt ist eine gute Nachricht, sondern auch, wie wir es weitersagen, soll eine gute Nachricht sein. Denn da steht, vorhin haben wir es gelesen, alle Zeit in Gnade. Das bedeutet, die gleiche Gnade, die Gott hat, dass er vergibt. Auch so sollen wir es weiter sagen. In Gnade. Alle Zeit in Gnade, aber mit Salz gewürzt. Das heißt nicht irgendwas Schwaches, sondern schon das Ding, was wirklich Salz bringt im Leben, was Geschmack bringt, was Zunder hat. Eine gewürzte Nachricht, aber mit Freude und mit Gnade. In einer guten Art und Weise. Und der Inhalt ist der Hammer. Und diesen Inhalt sollen wir kennen. Und am einfachsten ist es, wenn man sich 4 Punkte merkt, und 4 Punkte sind einfach zu merken, denke ich, ja, mit diesen 4 Punkten, wenn du dir die merkst, kannst du ganz einfach Leuten von Jesus erzählen. Da gibt es den ersten Punkt, ihr kennt vielleicht diese 4 Punkte, vielleicht schon mal wo gesehen, das Symbol dafür ist dieses Herz. Und das heißt einfach, Gott liebt dich. Gott liebt jeden Menschen. So sehr, er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht, er liebt dich absolut. Und ist total fasziniert. Ich mache mal eine Klammer auf. Wusstet ihr, dass in dem Buch des Lebens man nicht erst eingeschrieben wird, wenn man sich bekehrt? Manche sagen das. Wenn du dich bekehrst, kommst du ins Buch des Lebens. Lies mal deine Bibel. Pass auf, dass dein Name nicht gestrichen wird aus dem Buch des Lebens. Ich glaube, von uns, unsere Namen sind alle schon geschrieben in dem Buch des Lebens, weil Gott dich liebt. Und er möchte, dass du da drin bleibst. Und darum ist diese Entscheidung für ihn total wichtig. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Warum braucht es eine Entscheidung? Denn wir haben es vergeigt. Du und ich. Und egal wie fromm du lebst, deswegen dieses schwarze X da, ja, auf diesem Symbol, du hast es vergeigt. Du hast Mist gebaut in deinem Leben. Du hast richtig es versagt vor Gott. Und du sagst, nee, ich bin doch eigentlich ein ganz guter, ganz toller Kerl. Ein Gedanke nur, der irgendwie schräg war, macht dich schon schlecht. Wir alle haben gesündigt. Wir erreichen diese Herrlichkeit Gottes nicht. Aber, und das ist das Geniale, das ist der dritte Punkt, dafür kam Gott selbst wieder und hat dieses Problem gelöst, indem er Jesus ans Kreuz gebracht hat. Ist das himmlisch? Ich finde es klasse. Aber er blieb nicht am Kreuz, sondern er ist auferweckt worden, in den Himmel aufgestiegen und er sitzt zu Rechten Gottes. Er regiert und hat für deine und meine Schuld komplett bezahlt. Er hat dein leeres Bankkonto gefüllt mit seinen oder andersrum, er hat deinen Namen bei sich in sein Bankkonto mit eingetragen, sodass du sein Reichtum an Gnade, dass du seine Waffenrüstung, seine Gerechtigkeit, all diese Dinge kostenlos haben kannst, das hat er eingetragen und es gehört dir, du hast Zugriff darauf. Ich finde das stark und das gilt jedem Menschen. 3 Punkte, einfach zu merken. Und der vierte, was machst du damit? Die große Frage, was machst du jetzt mit dieser Information? Und das ist der Punkt, wo es deine Entscheidung braucht. Möchtest du das haben? Möchtest du diesen Jesus kennenlernen? Und wenn dann jemand sagt, nee, möchte ich nicht, hey, dann ist das seine Entscheidung. Aber wenn du das in einer guten Art und Weise rüberbringst, dann ist das das beste Angebot, was du jemandem machen kannst. Die vier Punkte, merk die dir. Es gibt so Armbändchen zu kaufen, wo das drauf ist. Es gibt T-Shirts zu kaufen, wo das drauf ist. Das ist nicht wichtig, dass das irgendwo draufsteht. Wichtig ist, dass du diese vier Punkte hast, dass du bereit bist, davon weiter zu sagen. Die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, und es geht ja noch weiter, des Evangeliums des Friedens. Wow, ein Friedensevangelium. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen andere Menschen, sondern wir kämpfen für Menschen. Und es geht nur durch Frieden. Wisst ihr, was das hebräische Wort Shalom auf Deutsch bedeutet? Friede. Und wisst ihr, was das Wort El Shalom auf Deutsch heißt? El Friede, genau. Friede sei mit dir. Und Friede ist nicht nur einfach, da ist kein Krieg, sondern Friede ist eine Identität, die du in Jesus hast. Wow, ich bin befriedet. In mir tobt kein Sturm. Es ist richtig klasse. Und es gibt ein ganz tolles Zitat von einem Typ, der heißt Ernst Herstel. Und der hat gesagt, wer mit sich selbst im Frieden lebt, kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. Finde ich ein ganz toller Spruch. Wer mit sich selbst im Frieden lebt, kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. Und darum ist diese Message, die Message von Jesus, dem Evangelium des Friedens, so genial, weil dieser Friede bringt Frieden in dein eigenes Leben. Und wenn du diesen Frieden erlebst, dass du befriedet bist mit Gott, nicht mehr mit Gott auf dem Kriegsfuß, keine Anklage mehr, das ist alles frei, weil du an Jesus glaubst, der alles frei gemacht hat. Da ist kein Krieg zwischen dir, keine Verdammnis, keine Anklage, da ist Frieden, es ist befriedet. Und wenn du das begreifst und empfängst in deinem Leben, dann kannst du aus diesem Frieden heraus Frieden mit anderen halten. Frieden mit Gott bedeutet Friede mit den Menschen. In Frieden zu kämpfen, das ist die Aussage von der Waffenrüstung Gottes. Kämpfe mit Frieden, kämpfe in Frieden. Das bedeutet, fang an zu segnen, fang an gut zu reden über dein Umfeld, fang an zu helfen, freizusetzen. Und heute ist die Möglichkeit, dir das ganz bewusst zu machen und diese Schuhe des Evangeliums, der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums anzuziehen.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.